So, ihr kennt doch alle die Jahreslosung. Ich lese sie nochmal vor aus Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott sagt hier, er schenkt uns ein neues Herz, einen neuen Geist. Und diese Zusage möchte ich anhand eines Themas erläutern. Das ist ein sehr spannendes, aber auch ein fundamentales Thema. Es geht über das biblische Thema der Taufe. Die Bibel zeigt zig Stellen zu diesem Thema. Und ich möchte euch mit euch heute schauen, was die Bibel dazu sagt. Also ich möchte eine biblische Studie machen anhand einiger Fragen. Wir haben... nicht so laut. Wir haben... Ich kann dir helfen, Schatzi. Das ist kein Thema.
Tut mir leid, entschuldige bitte. Ich bin auf Frau gekommen.
Kein Problem,
wir sind
geschützt.
Sie sind nicht geschützt.
Aber
wir sollen gleich
wieder
uns schützen.
Ja, genau.
Wir haben sowieso
oder so.
Mach nicht. Wir haben sowieso kein Internet, von daher. Das ist. Taufe, was kommt dir als erstes in den Sinn? Gib mal ein paar Sekunden, damit ihr einfach mal, jetzt, dass wir alle wieder runterkommen, einfach mal über Taufe. So was auch immer du jetzt gedacht hast, es kommt jetzt mal einfach auf die Bibelstellen an und vielleicht klappt es ja, dass wir dadurch noch ein bisschen was Tieferes verstehen. Jeder steht vielleicht woanders. Die meisten von uns glauben ja an das Thema Taufe sehr eindeutig. Und wir haben es gerade am Mittwochabend besprochen, letzten Mittwoch um 19 Uhr. Da haben wir die Themenreihe gestartet. Und nächsten Mittwoch werden wir weiter auch über die Taufe sprechen. Und zwar, da geht es darum, welche Vorbereitung brauchen Menschen vor einer Taufe. Auch ein sehr spannendes Thema, denke ich. Also sehr, sehr herzlich eingeladen. Ich denke auch, sehr schön, wenn einfach viele Geschwister kommen können, auch am Mittwochabend. So, kommen wir mal zu dem ersten Punkt. Und zwar, die erste Frage ist, was bewirkt Gott in der Taufe? Ich werde gleich die erste Bibelstelle dazu vorlesen, und zwar, ich lese alles aus der Elberfelder vor, habe ich mir vorgenommen, finde ich am besten in dem Fall. Und zwar Apostelgeschichte 3, die Verse 36 bis 38 und Vers 41. Da heißt es, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Punkt. Und die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Oder hinzugetan. Diese Pfingstpredigt des Petrus ist ein ganz wichtiger und entscheidender Schritt für das Verständnis der Taufe. Deswegen habe ich sie gleich am Anfang aufgeführt, damit man gleich ein bisschen Klarheit hat darüber, was das Thema bedeutet. Es geht hier indirekt in Vers 36 um den Glauben an Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, als unseren Herrn, als Messias, als unseren Sohn Gottes, unseren Retter. Als die Menschen das verstanden haben, sagen sie, was sollen wir tun? Es ging ihnen durchs Herz. Da spürt man schon, es wirkt etwas. Sie erkennen Christus. Und jetzt fragen sie, was können sie tun? Zuvor hatten sie ihn gekreuzigt. Und Petrus gibt sofort hier eine ganz klare und auch sehr eindeutige Antwort. Und das ist das Gute daran. Er sagt, tut zwei Dinge. Erstens, kehrt um, tut Buße. Das bedeutet, jeder soll ein Umdenken, eine Neuausrichtung seiner Gesinnung vollziehen. Und zweitens sagt er, lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. In Vers 38. Zur Vergebung eurer Sünden. Genau. Was erlangen wir laut der Bibel in der Taufe? Erstens sagt er ganz klar, die Vergebung der Sünden. Und zweitens, die Gabe des Heiligen Geistes. Beide Sachen werden hier aufgeführt und beide sind auch notwendig. Die Verheißung, Sündenvergebung, Heiliger Geist, sind Grundvoraussetzungen für unsere Wiedergeburt. Beides wird in der Taufe geschenkt. Wir müssen sie empfangen von Gott. Beides wurde zum ersten Mal übrigens Pfingsten geschenkt. Davor gab es die Taufe des Johannes, die Taufe zur Vergebung der Sünden. Noch nie hat es diese Taufe gegeben, wo der Heilige Geist empfangen wird. Und das macht auch einen großen Unterschied. Deswegen ist es hier auch so wichtig, diese Stelle zu betrachten. Deswegen die Bedeutung der Geschenke, die wir bekommen, die muss uns total klar sein und wichtig sein. Denn die Schuld trennt uns von Gott. Dadurch ist die Beziehung einfach kaputt gegangen. Das ist wie bei Adam und Eva schon. Die Sünde trennt uns von Gott. Und sie wird niedergerissen, diese Mauer, von Jesus Christus durch seinen Kreuzestod. Und dann der zweite Schritt, der Empfang des Heiligen Geistes in der Taufe, das war etwas völlig Neues. Das haben die Menschen so nicht gekannt. Aber das ist wichtig, weil die ganze Natur, in der wir gelebt haben, die ist ja verdorben. Die Sünde reißt uns nieder. Wir würden es aus eigener Kraft nie schaffen. Wir würden immer daran scheitern, weil wir ständig unsere sündige Natur vor Augen haben. Das steht auch im Römerbrief davon. Und wir würden scheitern. Wir würden versagen. Wir hätten keine Chance. Doch wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann erfahren wir diese Neugeburt. Dann sieht Gott in uns Christus. Das ist es. Und das brauchen wir. Und das sollten wir auch in Anspruch nehmen. Deswegen, das sind die beiden Dinge, die erstmal ganz klar festgeschrieben sind, erstmal an dieser Stelle schon. Es gibt natürlich viele andere Stellen jetzt. Kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite bedeutet, wollte Jesus wirklich, oder wollte Jesus, dass wir uns taufen lassen? Es gibt durchaus Menschen, die sagen, naja, Jesus ist ja durch die Gegend gezogen, hat seine Jünger mitgenommen und die haben ja gesagt, das Reich Gottes nahe beikommt, kehrt um. Ne? Lasst euch taufen, hat er das gesagt. Kommen wir mal zu Jesus selbst. In der ersten Stelle, Jesus ließ sich zu Beginn seines Wirkens von Johannes dem Täufer taufen. Da heißt es in Matthäus 3, Vers 13 bis 15, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Ich habe diese Stelle mit Absicht genommen, weil Jesus ließ sich taufen, obwohl bei ihm keine Sünde zu vergeben war. Johannes hat ja getauft zur Vergebung der Sünden. Nicht notwendig, sagt Johannes selbst. Aber Jesu Argument, das ist interessant. Er sagt, Jesus antwortet, sagt, lass es so sein, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das bewegt mich. Diese Demut, diese Haltung Gott gegenüber, seinem Vater gegenüber zu sagen, nein, wir wollen diese Gerechtigkeit erfüllen. Ich will meinem Vater gefallen in allem. Ich will auch als Vorbild dienen. Wir folgen Jesus nach. Es ist toll, dass Jesus diesen Schritt gemacht hat. Und ja, ich als sein Nachfolger könnte mich allein bei dieser Stelle sagen, ja, Jesus, wenn du mir das vorlebst, wenn du diesen Schritt gehst, dann bin ich natürlich sofort bereit, auch genauso zu handeln. Das ist eine Kleinigkeit. Die bekannteste Stelle aber von Jesus ist, denke ich, in Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Da sagt Jesus, das war schon nach seiner Auferstehung, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diese Stelle ist bei uns bekannt als Taufbefehl oder so. Wenn wir das im Griechischen nochmal nachschauen, heißt es eigentlich so, oder es heißt so, nicht eigentlich, es heißt so, dass wir, das ist der Befehl, alle Menschen zu Jünger machen sollen. Und dann, danach heißt es, wir sollen sie zu Jünger machen, taufend und lehrend. Im Prinzip ist das ein Befehl, alle zu Jünger zu machen. Es wäre also kein Taufbefehl, es wäre ein zu Jünger machen Befehl. Das ist das Imperativ. Machet alle zu Jünger. Taufend und lehrend ist der Prozess, wie Menschen zu Jünger gemacht werden. Das kann man leider im Deutschen so nicht erkennen, aber stimmt ja trotzdem. Und jetzt könnte man, das ist auch so wichtig zu verstehen, weil einfach dieser Gehorsamsschritt, der durchaus vernünftig ist, auch in meinen Augen vernünftig erscheint zu sagen, ich lass mich taufen, weil ich Gott gehorsam sein möchte. Es geht aber da weiter, weil Taufen zu Jünger zu machen, ist ja fast schon eine Bedingung. Taufend und lehrend mache ich Menschen zu Jünger. Das heißt im Prinzip, wenn man das ein bisschen eindenkt in der Bibelstelle, dann spürt man doch, da geht es darum, dass wir da hindurch zu Jünger werden, dass wir durch die Taufe und durch die Lehre, die wir erfahren, zu Jünger gemacht werden. Und wichtig ist auch, dass er sagt, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf den Namen getauft zu werden, bedeutet im Semitischen, dass man zu jemandem gehört. Wir gehen eine intime Beziehung ein, wir gehen in sein Eigentum über. So kann man das verstehen. Deswegen war es so wichtig, auf wessen Namen wir getauft werden. Das war nicht egal. Bei den Korinthern sieht man, dass es Probleme gab. Das kennt ihr vielleicht aus 1. Korinther 1, wo man genau das missbraucht hat, auf den Namen eines anderen getauft zu werden. Das sollte nie passieren. Vor allem auf den Namen Christus muss getauft werden, weil es dazu sehr viele Stellen gibt. Und Jesus sagt hier, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft zu werden. Ich denke, ja, das hat Jesus uns geboten. So sollen wir Jünger machen. Also wieder eine Stelle, wo wir sehen, Jesus wollte auf jeden Fall, dass wir uns taufen lassen. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Da geht es jetzt ans Eingemachte. Rettet allein der Glaube. Ich würde sagen, 99% aller Christen glauben das. Und warum? Weil die Bibel das eindeutig sagt. Und zwar gibt es, lies mal eine Stelle dafür vor, Johannes 3,16. Da steht es geschrieben, eindeutig. Da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ganz kleine Rettungsstelle. Was müssen wir machen? Glauben, der an ihn glaubt. Eindeutig. Dann gibt es eine andere Stelle, Apostelgeschichte 16,31, wo es auch um allein Glaube rettet. Epheser 2,8, da heißt es, Glaube und Gnade rettet. Dann heißt es in Apostelgeschichte 2,21, also das war die Pfingstpredigt des Petrus, da sagt Petrus in der Pfingstpredigt, die Glauben und den Herrn anrufen, werden gerettet. Sagt Petrus in der Pfingstpredigt. Taufe sagt er da nicht. Obwohl danach tauft er alle, aber oder die Jünger. Dann gibt es eine andere Stelle, Markus 1,15, Apostelgeschichte 20,21, da heißt es, wir sollen umkehren und glauben, um gerettet zu werden. Glauben ist übrigens immer dabei, ne? Wie man schon raushört. Und es gibt noch die ganz, 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 ganz interessante Stelle, Römer 10, 9 bis 10, die Glauben und Christus bekennen, werden gerettet werden. Wenn du glaubst und mit deinem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. Eindeutig. So. Jetzt könnte ich sagen, alle, die das glauben, diese ganzen Bibelstellen, die ich gerade vorgelesen habe, sind also ohne Taufe gerettet. Ne? Sagt ja die Schrift. Wir haben also jetzt gehört von den Stellen, ich habe sie jetzt nicht alle hier an die Tafel gebracht, weil wir ein bisschen lange brauchen. Wir brauchen also Glauben. Gebet war einmal, den Herrn anrufen, Umkehr wurde genannt in den Bibelstellen und Bekenntnis. Diese vier Stellen gehören erstmal zusammen. Wenn man jetzt alle Stellen nimmt, kann man sie schlecht separat betrachten, das wollte ich sagen. Wir können jetzt nicht sagen, gut, da steht allein Glaube rettet. Also lasse ich alle anderen Stellen, wo vorhin stand, dass die Umkehr notwendig ist oder dass wir Jesus bekennen sollen, notwendig ist, die lasse ich jetzt weg. Nee, das ist alles notwendig. Und das glauben auch die meisten. Nur, jetzt geht es darum, was ist mit der Taufe? Warum steht da nicht die Taufe? Wir schauen uns mal eine Stelle an, wo die Taufe mit dem Glauben zusammen erwähnt wird. Markus 16, Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Hier, das haben wir hier in anderen Zusammenhang. Vorhin hatten wir Glaube und Umkehr, Glaube und Gebet, Glaube und Bekenntnis. Und hier haben wir Glaube und Taufe. Beides ist notwendig. Es wäre total Quatsch zu sagen, nur weil es an anderen Stellen nicht steht, kann ich einfach die Taufe weglassen. Das wäre, also dann mache ich so, ja, das ist wirklich wie Seiten rausreißen. Ne? Ich nehme die eine Johannes 3, 16 Stelle und sage, alles andere zählt nicht. Da brauche ich nur eine Bibelstelle. Also ein Vers und sind es nicht mehr 1600 Seiten, sondern nur noch nicht eine Zeile. Das ist doch totaler Quatsch. Aber gut, ich will mich nicht aufregen. Also hier steht ganz klar auch, um gerettet zu werden, reicht, hier steht, Glaube und Taufe reicht aus, also das ist eine von vielen Stellen. Und wenn man ungläubig wird, wird man verdammt werden. Dann brauche ich nicht noch sagen, wer nicht getauft ist. Das wäre Quatsch. Also weil wenn ich den Fernseher sage, schalte den Fernseher an auf Programm 5. Es ist wichtig, beides zu machen, wenn ich Programm 5 sehen möchte, den Fernseher anzumachen und Programm 5. Wenn ich nur Programm 5 anmache, den Fernseher aber nicht, dann kann ich Programm 5 trotzdem nicht sehen. Also wenn ich mich taufen lasse, ohne zu glauben, hat es keinen Sinn. Das ist schon mal die Voraussetzung dafür. Das ist ganz einfach. Deswegen ist die Stelle auch klar. Es gibt noch eine zweite, die ich euch zeigen möchte. Und zwar Galater 3, 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Hier sind eben zwei Verse hintereinander geschaltet. Hier geht es einmal um Glauben an Jesus oder in Christus Jesus. Und zweitens um die Taufe. Und beides Mal fängt der Vers an mit ihr, denn ihr alle. Jetzt heißt es nämlich nicht, denn ihr alle, die ihr glaubt und ihr einige, die ihr auch getauft seid. Es ist beides Mal sind alle angesprochen. Und mit alle sind auch alle gemeint. Das war überhaupt gar keine Frage damals, aber ich denke, ja, für uns vielleicht teilweise schon manchmal, wenn Menschen kommen und sagen, aber Gott wird doch niemals, ne, Punkt, Punkt, Punkt. Die Bibel, das ist so Quatsch, die Bibel, wir müssen auf die Bibel schauen. In der Bibel sagt es ganz klar, dass wir durch den Glauben und durch die Taufe Gottes Kinder werden. Das steht hier auch. Die gehören zusammen, wie so ein paar Schuhe. Ist auch wichtig, nochmal zu sehen, Glauben und Taufe unterscheiden sich in Bezug darauf, wer wirkt. Vorhin hatten wir ja Glaube, Gebet, Umkehr und da war noch was Viertes. Entschuldigung. Buße, Umkehr. Genau, Umkehr habe ich gesagt, Buße. So. Glauben, Gebet, Umkehr und das Bekenntnis. Römer 10, ne, wenn ihr bekennt. Das sind alles Dinge, wo ich mich zu Christus wende, zu Gott wende. Ne? Mit meinem Glauben, mit meinem Bekenntnis, meiner Umkehr. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt die Taufe weglasse, ist es schon armselig, will ich jetzt sagen. Ja. Weil dann fehlt das Wirken Gottes. Die Taufe, haben wir gerade gehört, bewirkt Gott etwas. Die Vergebung der Sünden, wir bekommen den Heiligen Geist. Wenn ich also allein der Glaube retten würde, dann würde ich im Prinzip eine Werkegerechtigkeit leben. Das muss man sich mal vorstellen. Genau das Gegenteil sagen die Gegner der Taufe. Die sagen, die dich taufen lassen, das sind die Werke gerecht, die mal eine gute Tat vor Gott vorbringen, damit sie was auf die Hand hier, ein Fähnchen halten können. Umgekehrt, wenn ich den Glauben so hochhalte und sage, nur das rettet, das ist ganz gefährlich, weil dann muss ich aus eigener Kraft immer wieder meinen Glauben beweisen und ohne Sündenvergebung und Heiliger Geist kann ich sowieso vor Gott nicht bestehen. Amen. Gut, da können wir ja jetzt auch sagen, für ganz Extreme gibt es vielleicht auch, rettet allein die Taufe. Ja, wieso nicht? Genau, das Gegenteil. Wenn man jetzt die Bibel aufschlägt und sagt, ich habe hier eine schöne Stelle, 1. Petrus 3, 20, 21, da heißt es, die einst ungehorsam gewesen war, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die einige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja, ich meine, es erübrigt sich, die Antwort zu geben. Wenn ich eine Bibelstelle habe, wo nur die Taufe zur Rettung erwähnt wird, die Taufe, die euch rettet, heißt das natürlich noch lange nicht, dass der Rest der Bibel nicht mehr gültig ist. Das heißt, die anderen Stellen, wo der Glaube genannt wird, sind absolut notwendig. Und trotzdem ist diese Bibelstelle ja eine ganz tolle Stelle. Das darf man ja gar nicht vergessen, weil es gibt ein ganz faszinierendes Bild auf die Taufe. Es ist auch so, Noah war gerecht, mit ihm durften ja 7 weitere Menschen, die eben nicht gerecht waren, mit an Bord und gerettet werden. Sie vertrauten Noah, denke ich, weil sonst wären sie nicht mit eingestiegen. Das war schon mal Voraussetzung. Oder er hat sie vorher lahmgelegt. Aber ich glaube nicht. Das war die Familie. Ja. Und sie gehörten alle zur Familie. Das ist doch ein tolles Bild. Weil wir haben auch einer, der uns vorausgeht, der gerecht ist. Das ist Jesus Christus. Und wir dürfen ihm folgen. Wir dürfen mit an Bord. Wir dürfen mit durchs Wasser hindurch die Rettung erfahren. Die Zahl 7 ist dabei auch von Bedeutung, denn sind alle eingeschlossen. Also es sollen in Gottes Augen nach Möglichkeit alle gerettet werden. 7 durfte Noah mitnehmen. Jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage. Rettet allein eine Geistestaufe? Was ist das denn jetzt, ne? Es ist leider so, das wird uns begegnen, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Und dann wissen wir vielleicht nicht weiter. Das kann passieren. Das ist nämlich eine ganz heikle Geschichte. Deswegen brauche ich jetzt auch für diesen Punkt etwas länger. Es ist eigentlich am Ende ganz klar. Nur, wenn man damit anfängt, ne, muss man es auch zu Ende bringen. Das ist nämlich jetzt ein Punkt, der bedarf 2, 3 Stellen. Und zwar, Lukas der Täufer kündigte an, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und auch Jesus in Apostelgeschichte 1, 4 bis 5 sagt es. Und zwar, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung seines Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Das war bei Himmelfahrt. Das Pfingstwunder aus Apostelgeschichte 2 bestätigt auch diese Taufe im Heiligen Geist. Und nun ist es wichtig zu fragen, ist das Gottes Vorstellung von unserer Rettung? Reicht diese Taufe im Heiligen Geist, also ohne Wasser, aus, um gerettet zu werden? Dazu gibt es folgende Punkte. Das Pfingstwunder ist tatsächlich der Start des Wirkens des Heiligen Geistes. Das wurde angekündigt, wie wir hier sehen. Das war auch das Wunder, das war der Geist, den Christus gesandt hat. Und jetzt diese mächtige Wirkung des Heiligen Geistes, die Feuerzungen, das Sprechen in anderen Sprachen, das war genau, das trotz allem, trotz dieser mächtigen Wirkung, wollte ich sagen, trotz der Zungenreden, trotz also dieser Sprache, des Sprechens aller Sprachen, hat Petrus an diesem Tag gesagt, lasst euch taufen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er predigt und sagt nicht, ja, jetzt komme der Heilige Geist über euch, wie die Zungen, wie bei uns gerade geschehen, sondern er sagt, lasst euch taufen. Zum Empfang des Heiligen Geistes. Es macht, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, weil im Kontext hätte Petrus das niemals gepredigt, wenn das nicht Gottes Wille gewesen wäre, so den Heiligen Geist zu empfangen. Es gibt in der ganzen Bibel noch ein weiteres Ereignis, wo der Heilige Geist auch vor dieser Wassertaufe auf Menschen gekommen ist. Das zweite ereignete sich bei Cornelius. Weil für Petrus war es sehr schwierig, Nichtjuden zu taufen. Da steht in Apostelgeschichte 11, 15 bis 17, während ich aber zu reden begann, da erklärt er das seinen Brüdern in Jerusalem. Da erklärt Petrus, was passiert ist. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, also auf die Menschen, Cornelius und sein Haus, so wie auch auf uns im Anfang. So fiel der Heilige Geist auf die Menschen, die er da bekehren wollte. Ich dachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an dem Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Lass mal meinen Text da liegen, ist egal. Die gleiche Gabe, er spricht von einer Gabe, eine Geistesgabe. Sie sprachen in Zungen, sie haben also in verschiedenen Sprachen gesprochen. Und was meint er damit, dass ich Gott hätte wehren können? Sie bekommen den Heiligen Geist, dann ist ja eigentlich alles klar, oder? Dann haben sie doch die Rettung erfahren, wenn sie die Geistestaufe erfahren haben. Warum sagt Petrus, was meint er damit? Warum, nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, wie hätte ich Gott wehren können? Und zwar die nächste Stelle, da erklärt er das. Als er nämlich da war, kommt das, was er damit meint, mit dem Gott wehren. Da heißt es in Apostelgeschichte 10, Verse 45 bis 48, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Paulus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen, also die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Jetzt wissen wir es. Das Verwehren, Gott nicht zu widersetzen, ist das Wasser der Taufe. Das hat Petrus gesagt. Ich kann ihnen also das Wasser der Taufe nicht verwehren, wenn sie schon hier die gleiche Gabe erfahren haben wie wir zu Pfingsten. Und er dachte an die Stelle, wo Jesus gesagt hat, Johannes tauft mit Wasser, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das haben wir vorhin gesehen. Da hat Petrus dann gedacht. Man sieht, wenn er sofort oder wenn er überhaupt an diese Ereignisse denkt, dann sind das besondere Ereignisse. Besondere. Wenn das jedes Mal passiert wäre, bei allen 3000 Menschen, danach waren es 5000 in Jerusalem schon, als das hier passiert ist, da hätte er bestimmt nicht gesagt, da war doch was vor nicht allzu langer Zeit. Das waren besondere Ereignisse. Deswegen betont er das auch. Ich dachte an das Wort meines Herrn. So. Nochmal, warum sind das besondere Ereignisse? Erstens, das erste Mal, als der Heilige Geist vom Himmel fiel, wurden alle Juden zur Rettung aufgefordert. Fangt an, sagt Jesus, in Jerusalem, dann Judäa, dann Samarien, dann den Rest der Welt. Hier ist der Beginn der Heidenmission. Das wurde von Gott so eingeläutet. Das war ganz wichtig. Und ja, das ist ein tolles Wunder. Und deswegen müssen wir auch nochmal vom Empfang des Heiligen Geistes und den Wirkungen des Heiligen Geistes unterscheiden. Das kann man auch nachlesen in 1. Korinther 12, Vers 4 folgende. Da steht die Gnadengaben des Geistes. Aber alles wirkt derselbe Geist. Hier hatten wir bei beiden Ereignissen die Sprachenreden. Und Petrus sagte selbst vorhin in Apostelgeschichte 11, dass sie beide diese Gabe erfahren haben. Er sagt selbst, es war eine Erfahrung, eine Gnadengabenerfahrung, als der Heilige Geist gekommen ist. Und die sichtbaren Zeichen, die haben natürlich eine große Bedeutung. Deswegen hat Petrus ja auch gesagt, ich kann Ihnen das Wasser der Taufe nicht verwehren. Aber ob das ausreichend ist, das ist doch gar nicht möglich. Erstmal, weil es so zwei Stellen gibt dazu, zwei besondere Ereignisse. Und Petrus hätte niemals befehlen müssen, dass die Menschen sich taufen lassen. Weder bei der Pfingstpredigt, noch hier bei Cornelius. Aber es wurde immer getauft. So, ich hoffe, das war klar. Weil darauf beziehen sich nicht gerade wenig Menschen. Zu sagen, Wassertaufe ist menschlich, Geistestaufe ist göttlich. Das hört sich alles sehr, sehr geistlich an, aber wenn man da tiefer geht, dann merkt man doch, dass da was nicht stimmt. Lesen wir mal Johannes 3, Vers 5. Was haben wir heute schon in der Bibellese, also in der Bibellese gehört? Da heißt es, Jesus antwortete Cornelius, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Hier ist nicht nur vom Geist die Rede. Viele denken, sinnbildlich ist Wasser Geist. Dann würde da stehen, wenn jemand nicht aus Geist und Geist geboren wird. Das klingt ein bisschen dämlich. Aber das kann es auch nicht sein. Hat Nikodemus denn gewusst, was mit Wasser zu verstehen ist? Ich denke, ja. Johannes der Täufer hat die Wassertaufe gepredigt und gelebt und ausgeführt. Jesus selbst hat sich taufen lassen, schon davor. Und es gibt natürlich auch weitere Stellen, die Nikodemus nicht kann, aber die wir kennen, wo von der Taufe und dem Geist im Zusammenhang gesprochen wird. Von daher ist auch diese Stelle eindeutig, dass beides als Bedingung aufgeführt wird, um in das Reich Gottes hineinzugehen, Wasser und Geist. Und da würde ich mich nicht vorenthalten zu sagen, ich lasse das eine weg, um gerettet zu werden. Das geht gar nicht. Und Mittwoch hatten wir noch eine Frage, die ich auch aufführen möchte. Und zwar, warum hat Jesus den Mann am Kreuz ohne Taufe gerettet? Gut, wir lesen mal die Stelle. Er sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da steht Lukas 23, 42, 43. Gut, von Taufe ist hier nicht die Rede. Geht ja auch nicht. Also, wenn beide am Kreuz hängen, ist es auch ein bisschen schwierig. Gut, aber ich will trotzdem darauf eingehen, weil es gibt tatsächlich Menschen, die das behaupten, dass deswegen nicht getauft werden muss. Es ist so. Erstmal ist es schön, dass Jesus diesen Sünder aufnimmt und das ist eine Freude wert, das ist klar. Da es mit der Taufe indirekt keine Tauflehre ist, was wir hier sehen, erübrigt sich das fast, darüber zu reden, aber gut. Ich mache es dennoch, versuche ich es mal theologisch. Vor Pfingsten gab es keine Rettung mit Heiligen Geist und Sündenvergebung. Das ist einmal eine theologische Erklärung dazu, dass man sagen kann, es gibt eigentlich gar keine biblische Grundlage. Jesus konnte die Menschen aufnehmen in sein Reich, jederzeit. Jesus sowieso. Und aber wenn wir das mal schauen, was bedeutet denn, auf was sind wir denn getauft? Wir schauen uns mal Römer 6 an. Römer 6, 3 bis 4, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Erst, wir werden mit Christus in der Taufe begraben. Jesus muss dafür schon gestorben sein am Kreuz, sonst würde diese Stelle gar nicht passen. Wir werden wieder aus dem Wasser herauskommen als neugeborene Christen. Das neue Leben empfangen steht hier. Man kann die Stelle auch noch weiterlesen, da geht es auch darum, dass unsere Sünden dann vergeben sind. Wir erfahren also in der Taufe die Neugeburt. Und durch diesen Empfang des Geistes kann das neue Leben überhaupt möglich sein. Auch da ist es wichtig, Wasser und Geist. Neues Leben ohne Heiligen Geist würde nicht gehen, wäre kein neues Leben. Taufe, griechisch heißt ja übrigens Baptizin, glaube ich, wie man es ausspricht, weiß ich jetzt nicht. So ähnlich wie im Englischen.
Baptizein,
danke schön. Richtig, da muss ich habe es nicht gefunden, wie man es ausspricht. Und bedeutet so viel wie ein- oder untertauchen. Wenn wir also Christus anziehen oder in seinen Tod hineingetauft werden, mit ihm begraben im Wasser, dann ist es biblisch auch korrekt, unterzutauchen. Dann können wir natürlich sagen, ja, Besprengung ist auch okay, aber das ist doch, das wäre schon wieder anhand dieser Stelle schwierig zu vermitteln. Und es wurde auch so getauft. Johannes der Täufer hat ja auch, wo viel Wasser war, getauft. Da konnten die Menschen auch ganz untertauchen. So, ich habe noch zwei Fragen. Die Frage, kann ich als Erwachsener meine Babytaufe bestätigen und im Nachhinein annehmen? Also ich denke, die evangelische Kirche glaubt das sowieso, aber ich habe auch schon in freikristlichen Gemeinden Menschen gehört, die das gesagt haben. Ja, warum das gekommen, weiß ich nicht. Wie gut. Kolosser 2, Vers 8 bis 13 lesen wir einfach. Das sind zwei Seiten. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lernbetrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Die nächste Seite. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem beschnitten Sein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Ich gehe mal hauptsächlich auf Vers 12 ein. Da heißt es, wir sind mit ihm in der Taufe begraben und dann durch den Glauben wieder auferstanden. Durch den Glauben auferweckt. So, wenn der Getaufte nun zum Zeitpunkt seiner Taufe nicht an Christus glaubt, dann kann es schon mal keine biblische Taufe sein. Wir haben auch die ganzen Voraussetzungen vorhin gehört, Glaube, Glaube, Glaube und Taufe. Aber wenn ich den Glauben weglasse und nur noch taufe, Taufe allein rettet der es dann. Also ich weiß nicht, ob das Gott recht ist, das finde ich, steht nirgends in der Schrift. Trotzdem, dann heißt es ja, okay, Kinder sind sowieso alle angenommen, aber lassen sich das Baby taufen, weil das ist ja dieses Annehmen Gottes, diese offene Hand. Und dann später stecke ich ihm meine Hand entgegen, indem ich die Taufe annehme. So, das Dumme ist, ich habe keine einzige Bibelstelle dazu. Das ist ein Problem. Also ich kann es nicht biblisch wieder belegen. Es gibt keine Bibelstelle zu diesem Thema, dass ich meine, erstmal gibt es keine Bibelstelle zur Babytaufe, außer das ganze Haus wurde zweimal getauft. Waren da Babys dabei? Glaube nicht, weil wenn ihr einschaut, beim Kerkermeister hieß es, sie waren alle gläubig. Das ist interessant, ne? Da sagen viele, das ganze Haus, da waren Babys dabei. Und dann steht da tatsächlich in der Heiligen Schrift, dass sie alle gläubig waren. Also müsste man beweisen können, dass damals beim Kerkermeister Babys waren, die gläubig waren. Man konnte das sogar beweisen, bezeugen, weil sie ihren Glauben selbst bezeugt haben. Also das müsste man nachlesen. Kann also gar nicht möglich sein. So. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema, weil... Ich weiß nicht, ja, weil Satan da in diesem Thema so viel Unheil anrichtet. Das ist einfach so. Wir können das einfach so hinnehmen und sagen, ja, was soll's, ist ja nicht mein Bier, ne? Nee, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, weil einfach die Schrift so zu verleugnen, klar, es gibt auch vieles andere, was wichtig ist in der Schrift. Nur wir müssen wir sollten oder wir können, wir dürfen, keine Ahnung, die Bibel in dem Fall ernst nehmen, was die Taufe anbelangt. Auch Menschen helfen. Kommen wir zum letzten Punkt. Letzten Punkt. Wie viele Tauflehren gibt es in Gottes Augen? Hat Gott Gefallen daran, dass es so viele Überzeugungen gibt? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt schon einiges gelesen. Es gibt bestimmt noch viele andere Fragen, die noch zu klären werden, aber ich will es nicht übertreiben. Lass uns mal Galater 4, Vers 5 und 6 lesen. Da heißt es, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Hier ist das, die sieben wichtigsten Dinge, die als Einheit gelten sollten, ist auch die Taufe aufgeführt. Sie ist eingerahmter in Glaube, Vater und ein Herr davor steht noch Jesus. Und denke, warum sollten wir an diesen fundamentalen Dingen, dass die Taufe so wichtig ist und dass es eine Taufe gibt, es gibt ja nicht nur, es gibt ja auch nur einen Jesus oder einen Glauben, es gibt ja nicht mehrere, dann kann es in Gottes Augen auch nur eine Taufe geben. So, die letzte Stelle zur Ermutigung, Titus 3, Vers 5. Er rettete uns nicht aus Werken, keine Werkegerechtigkeit, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der wiedergeborenen Erneuerung des Heiligen Geistes. Nochmal zur Bestätigung, es ist kein gutes Werk, es ist jetzt nicht so, was viele ja behaupten, das ist total unbiblisch, weil die Bibel sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Gottes Barmherzigkeit, seine Waschung, die Wiedergeburt, die Erneuerung des Heiligen Geistes, das ist, was uns rettet. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann können wir gerne auch darüber sprechen. Ich habe jetzt noch viele, ich hatte 18 Fragen. Ich habe jetzt nur 8 genommen. Es gibt auch vor allem, was man mit Menschen bespricht, die vielleicht mit dem einen oder anderen in der Bibel da einen Konflikt haben. Ne? Man kann das ja ernst nehmen und auch selbst prüfen, was die Schrift dazu sagt. Also ich möchte nicht darüber hinwegfegen und sagen, ja hier, die anderen glauben was Falsches und so. Darum geht es gar nicht. Das ist komischerweise dieser Blick immer, was meine Nachbarn oder was meine Eltern oder was weiß ich, wer glaubt, das steht jetzt im Konflikt zu dem, was die Schrift sagt, aber das, ich möchte niemandem auf die Füße treten. Ich habe da tolle Stellen, wo Apollos zum Beispiel geholfen wurde durch Priscilla und Aquila, weil er nur an die Taufe des Johannes geglaubt hat. Wir können das vertiefen. Da gibt es so viele tolle Stellen, wo ganz klar gezeigt wird, wie wir mit Menschen umgehen können, die vielleicht die Taufe anders sehen und ihnen liebevoll auch zeigen, was Gottes Botschaft an uns ist. Und es liegt nicht in unserer Verantwortung oder Hand zu sagen, dass die Menschen das dann genauso machen. Da müssen wir loslassen, das ist ganz klar. Aber das deswegen nicht zu glauben, nur weil andere das nicht glauben. Gut, das möchte ich auf keinen Fall, aber das möchte wahrscheinlich auch keiner von uns. Okay, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.